Dirk von Lozo, geboren 1971 im badischen Offenburg, ist Sänger und Texter von Tokotronic, die so einige für die beste und klügste Band halten, die Deutschland in den letzten 25 Jahren hervorgebracht hat. Songs wie Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein oder Pure Vernunft darf niemals siegen wurden in Fankreisen und auch darüber hinaus schnell zu Slogans. Müsste man den Tokotronic-Kosmos beschreiben, so wäre er vermutlich mit seltsamen Mischwesen und Plüschtieren bevölkert. Es gäbe Labyrinthe, Dickichte, Rastplätze und Kreisverkehre von unspektakulärer Schönheit, rätselhafte Schatten und Spiegelungen. Es war unheimlich, zwischen Möbelstücken aufzuwachsen, die über Jahrhunderte hinweg die gedämpfte Stimmung eines Sonntagnachmittags in sich konserviert hatten. Nachts entstiegen ihnen Gespenster. Das schreiben Sie, Dirk von Lozo, in Ihren literarisch-autobiografischen Miniaturen aus dem Dachsbau. Das Unheimliche, das Rätselhafte, das hat sie schon immer magisch angezogen, oder?
Ja, das ist richtig. Das interessiert mich eigentlich, seitdem ich ein Kind bin. Ich bin ein bisschen die Generation, die mit Science-Fiction- und Fantasy-Literatur aufgewachsen ist und auch mit Gruselfilmen im Spätprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die man sich dann heimlich angeguckt hat, wenn die Eltern verreist oder ausgegangen waren und so. Also alte amerikanische Monsterfilme, Gruselfilme, ähnliches. Und das hat mich schon als Kind wahnsinnig beeindruckt. Geisterbahnen auch, auf Rummelplätzen. Weil es alles Dinge waren, die mir Angst gemacht haben. Ich habe sie vielleicht ein bisschen zu früh gesehen oder ich war ein bisschen zu sensibel dafür als Kind, obwohl diese Filme natürlich genau betrachtet eher lächerlich als gruselig sind, aber als Kind kann einem das Angst machen. Und diese Faszination hat sich bewahrt bis heute, das Unheimliche, auch im Sinne einer Alltagserfahrung.
Das ist ja bis heute so, wenn Sie etwa in ein Hotelzimmer kommen, dann schauen Sie sich erstmal alles ganz genau an dort.
Ja, das kann vorkommen. Das liegt aber manchmal eher an den Hotels als an meiner übersteigerten Wahrnehmung.
Also Gespenster sind Ihnen noch nicht begegnet.
Selten.
War das dieses Eintauchen in diese fantastischen Welten, das schon so früh passiert ist, auch eine Flucht vor Langeweile, vor dem Ennui im badischen Reihenhaus?
Ich glaube, es war eher ein Ausdruck einer sehr ausgeprägten und bildhaften Fantasie. Als Kind ist einem ja gleichzeitig teilweise ungeheuer langweilig. Das kennt man ja, diese Kinderlangeweile kann ja ganz, ganz quälend
sein. In den großen Ferien auch.
In den großen Ferien, in verregneten Sommern und so. Und gleichzeitig ist einem natürlich nie wirklich langweilig, weil man so eine ausgeprägte Imagination hat und weil einem ja auch die Welt so noch teilweise noch so fremd vorkommt. Also ich glaube, es ist tatsächlich so paradox, das klingen mag, ein bisschen eine Mischung aus eine Flucht, aber gleichzeitig auch ein ganz intensives Erleben des eigenen Ich und teilweise auch ein Erschrecken davor.
Haben Sie sich selbst so als Außenseiter gefühlt?
Ja, also als kleines, das gibt natürlich Phasen der Kindheit, als ganz kleines Kind nicht im Kindergarten. In der Grundschule ging es eigentlich dann los, als Sport immer wichtiger wurde. Also die Ergebnisse im Sport, zum Beispiel bei Bundesjugendspielen oder ähnlichen Veranstaltungen. Und ich war als Kind sehr unsportlich, ziemlich dünn und schlaksig und irgendwie komisch gewachsen, wie man das eben oft so kennt von Kindern, Heranwachsenden. Und darunter habe ich sehr gelitten, weil sich Kinder und junge Knaben, hat man damals noch gesagt, halt sehr über ihre sportlichen Leistungen im Fußball und so definieren und da ja auch so eine Komplizenschaft mit dem Lehrpersonal eingehen. Das ist ja anders, als wenn man schlecht in Mathe ist, wird man ja als Kind nicht gemobbt deshalb, aber als wenn man schlecht im Sport ist, im Gegenteil, vielleicht gibt einem das sogar eine Credibility des schlechten Schülers, so eine Art Street Credibility. Aber im Sport können andere Kinder gemeinsam mit dem Lehrpersonal sehr grausam sein.
Wenn man nicht in die Völkerballmannschaft reingewählt wird, zum Beispiel, und immer als Letzter übrig bleibt.
Ja, ich habe neulich gelesen, dass das Völkerballspiel in England abgeschafft werden soll, weil es sozusagen volksverhetzend völkischen Nationalismus befördert und dieses Außenseitertum und weil es so grausam ist, weil man die anderen Mitspieler eben abschießen muss. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Völkerball ist ein furchtbares Spiel, wo ich schon als Kind immer gedacht habe, das muss so ein Relikt aus der NS-Zeit sein oder so, was es wahrscheinlich aber nicht ist. Also da in der Hinsicht habe ich mich oft als Außenseiter gefühlt, so, sagen wir mal von der 3. bis zur 5., 6., 7., 8., 9. Klasse oder so. Und dann entwickelt man aus diesem Außenseitertum oft ein Selbstbewusstsein und dabei hat mir die Musik geholfen. Ich habe dann Popmusik für mich entdeckt und gesehen, dass das was ist, wo Außenseiterfiguren verehrt werden oder wo sie oft in den Mittelpunkt gestellt werden, in der Popkultur überhaupt oder auch in Filmen, James Dean oder so, rebellische Außenseiterfiguren. Und mit diesen habe ich mich dann angefangen zu identifizieren.
Was waren das am Anfang für Bands vor allem?
Ja, also schon eine starke Identifikationsfigur für mich war Morrissey von The Smiths, weil The Smiths kamen mit ihrer ersten Platte 1984, glaube ich, oder 1983 oder 84 raus. Ich habe das unmittelbar miterlebt und das war schon ein sehr eigener Tonfall im wahrsten Sinne des Wortes. Der Gesangsstil ist ja sehr eigen, larmoyant und da wird ja genau diese effeminierte, nicht männliche, heute würde man sagen, nicht heteronormative, das war mir damals aber nicht bewusst, dass es da auch um eine schwule Identität geht, besungen. Und das hat mir enorm geholfen, weil natürlich auch noch so ein gewisser punkiger, innerhalb dieser sehr traurigen Lieder und sehr dieser larmoyanten Stimmung gibt es auch so eine punkige Trotzhaltung darin. Die Stücke sind ja teilweise sehr schnell und das hat mich sehr geprägt.
Sie beschreiben in dem Dachsbau-Buch auch, wie Sie einmal mit einer strassbestickten Jeansjacke aus Baden-Baden.
Ja, aus einer Herrenboutique in Baden-Baden. Eines Bekannten meiner Eltern, der in einer Herrenboutique, der eine Herrenboutique in Baden-Baden hatte und der selber auf einen sehr flamboyanten Kleidungsstil ausführte dort.
Und es war nicht nur die Jacke, es kam dann noch der Schottenrock, der alte Schottenrock ihrer Mutter dazu, dicke Schuhe und eine pinke Sonnenbrille. Und damit sind sie dann durch die Offenburger Innenstadt geschlendert. Eigentlich nur mal, um zu testen, wie weit sie gehen können.
Naja, ich habe mich schon für Mode interessiert, schon immer, weil ich mich eben für Popkultur interessiert und für Popmusik und das ist ja doch sehr nah miteinander verzahnt. Jetzt muss man dazu sagen, zu der Zeit war New Romantic in Mode. Es gab Bands wie Culture Club oder Kaja Gugu oder Duran Duran oder so, die alle ein sehr, oder Japan, David Sylvian, einen sehr exaltierten, effeminierten Kleidungs-Frisurenstil. Man denkt an die berühmte Limahl-Frisur. Jetzt ist das wieder sehr aktuell durch Stranger Things, gell, das Lied Never Ending Story. Hört man jetzt wieder oft im Radio, weil das da so eine Rolle spielt in der neuen Staffel. Aber egal, ich schweife ab. Diese Art Mode war damals populär und es kam mit Jean-Paul Gaultier zum Beispiel die ersten Männerröcke auf. Schottenkaro noch aus der Punkzeit war, Vivian Westwood, Malcolm McLaren war auch in. Und so habe ich mir das eigentlich wie so eine Art Modedesigner oder so zusammengestellt. Aber natürlich war das provokant in einer Kleinstadt wie
Offenburg. Wie haben die denn reagiert, die Leute?
Naja, man wird also von der älteren Generation natürlich so ein bisschen misstrauisch beäugt. Das ist aber nicht so schlimm. Aber es gab in Offenburg schon Szenarien, wo es, und das kennen bestimmt Leute in Kleinstädten, die bedrohlich waren. Also es gibt gleichaltrige und etwas ältere Jugendliche, männliche Jugendliche natürlich, die einem bedrohen. Und das war gefährlich und habe ich als sehr, sehr verstörend und angsteinflößend empfunden.
Ihr Freund Alexander, der war damals in dieser Zeit sehr wichtig für Sie, oder? Das war so eine Komplizenschaft, oder wie muss man sich das vorstellen?
Das stimmt, das kennen bestimmt auch viele Menschen, die in kleineren Städten aufgewachsen sind, dass man und sich dann selber ein bisschen zum Außenseiter gemacht werden oder selber zum Außenseiter stilisieren oder andere Interessen haben oder sich irgendwie gegen diese Mainstream-Kultur, diese westdeutsche Mainstream-Kultur der damaligen Zeit gestellt haben, dass man Komplizen braucht. Und Alexander war ein solcher Komplize für mich, weil ich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend mit ihm verbracht habe und wir so gemeinsam diese ganzen Phasen und Interessen durchlebt haben, dann erste Bands gegründet haben, ja, viele, viele Erlebnisse geteilt haben.
Er ist dann relativ früh gestorben an einem Gehirntumor. Sie haben ihm ja auch Songs gewidmet und auch in Ihrem Buch geht es viel um ihn.
Ja, das stimmt. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich es eigentlich gar nicht so gemerkt. Aber erst jetzt bin ich viel auf Lesetour und lese einzelne Stücke des Buchs und merke eigentlich, dass irgendwie das ganze Buch mit ihm zu tun hat. Also es ist eigentlich eine sehr späte, ja, Liebeserklärung an ihn und auch eine, ja, Würdigung oder eine Eloge oder so. Ja, weil es einfach ein sehr prägendes Erlebnis war, dass ein Mensch, den man so lange kennt und der einem so lieb geworden ist, zu dem man wirklich eine ganz innige, liebevolle Beziehung aufgebaut hat, dass der aus heiterem Himmel von einer Krankheit befallen wird und dann auch innerhalb kürzester Zeit stirbt. Und das war entsetzlich, aber sehr prägend.
Wann haben Sie dann zum ersten Mal selbst Musik gemacht und was war das für Musik?
Naja, ich habe eine elektrische Gitarre bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so. Eine gebrauchte und einen gebrauchten Gitarrenverstärker oder den hatten wir irgendwie geliehen oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich habe ziemlich schnell angefangen, da war ich vielleicht 12 oder 13, und ich habe ziemlich schnell angefangen, nicht zu üben. Und aber dafür selber Songs zu schreiben. Ich bin dann zu der Zeit in die Einliegerwohnung im Reihenhaus meiner Eltern gezogen. Die hatten da so eine Einliegerwohnung, das eine tolle Erfindung ist, weil es, glaube ich, nur dafür gemacht, dass dann pubertierende Jugendliche da einziehen
Krach machen können
und konnte da Krach machen. Also das drang dann nicht so durch zu meinen Eltern und hat die deshalb nicht gestört. Und dann konnte ich E-Gitarre spielen und habe eben gleich angefangen, Songs zu komponieren, meistens in so einem Fantasie-Englisch, in so einem rein phonetisch empfundenen und ausgedachten Englisch. Und ich habe versucht, Stücke oder Stimmungen oder Atmosphären von Songs, von Bands, die ich auf Platte hatte, oder ich bin zu der Zeit auch regelmäßig in Plattenläden gegangen und habe mir alles angeguckt, die Cover 10.000 Mal umgedreht und gewendet und überlegt, kaufe ich mir jetzt die oder die andere. Und dann, man hatte ja nicht so viel Taschengeld und Platten waren auch gar nicht so billig. Und dann wurde man noch beraten von den coolen Plattenhändlern, hat man die mitgenommen und hat ja dann zu Hause dann weiter studiert und ja stundenlang auf dem Bett gelegen und die angehört und die dabei jeden Winkel des Covers und jede einzelne Credit auswendig gelernt. Und so habe ich mich dann sozusagen in diese Images dieser Bands hineingeträumt. Mhm. Und das war schon interessant, weil diese Bands zu dieser Zeit eben in den 80er Jahren sehr intensive Images hatten. Es gab welche, die sich so ein komisches Western-Goth-Image gaben. Es gab Leute, die sich so ein Rockabilly-Image gaben, aber immer fast auf so einer Meta-Ebene und so weiter und so fort. Und das ist, dann konnte ich mich nie so richtig entscheiden, welches, was ahme ich jetzt nach, ach, das ist ja auch cool, oder die sind ja auch super mit ihren Ringel-T-Shirts und ihren weichen Lederjacken, oder finde ich eher die Typen mit den Biker-Lederjacken gut, die schon Stirnbänder tragen oder so irgendwie.
Sie haben aber erstmal noch Umwege gemacht, bevor Sie sich ganz der Musik gewidmet haben. Sie haben unter anderem sich an der Schauspielschule in Graz beworben. Wie lief das?
Ja, ich wusste nicht so richtig, was ich nach dem Abitur machen soll. Auch das keine singuläre Erfahrung. Das kennen, glaube ich, viele Leute. Zu meiner Zeit musste man noch 18 Monate Zivildienst machen. Das war natürlich auch eine sehr prägende Zeit. Und auch interessant, weil man plötzlich in ein Arbeitsverhältnis kommt und mit ganz anderen Menschen in Berührung kommt, mit Leuten, die im Pflegebereich tätig sind, im sozialen Dienstleisterbereich. Und das ist ja für so einen behütet aufgewachsenen Gymnasiasten wie mich war das schon eine prägende Erfahrung. Und ich will es irgendwie nicht missen. Aber dann habe ich natürlich danach nicht so richtig gewusst, was ich machen soll, und war eine Zeit lang in Wien und habe da die Ära Klaus Peimann am Burgtheater ein bisschen miterlebt, weil ich eine Freundin hatte, die extremer Thomas Bernhard-Fan war und Theater-Fan war. Und habe diese Thomas Bernhard-Stücke dort gesehen, Ritter Dene Voss und Heldenplatz und so. Das war immer noch sehr aufregend, so in der Boulevardpresse. Und dann habe ich gedacht, das ist super, ich werde auch Schauspieler. Aber ich habe überhaupt nichts mit Theater vorher zu tun gehabt. Das war eine Fehleinschätzung meiner selbst. Dass ich da genug Talent hätte. Denn als ich da zur Aufnahmeprüfung kam, waren da schon ganz viele Leute, von denen man annehmen musste, dass die schon ihr ganzes Schülerinnenleben Theater gespielt haben. Und da über weitaus mehr Ausdrucksmöglichkeiten.
Sie haben sich auch eine interessante Szene ausgesucht, oder? Man muss ja immer einen Monolog eines mehr oder weniger bekannten Theaterstücks herausgreifen und den vorspielen. Und das war bei Ihnen aus Frühlingserwachen.
Ja, genau. Ich dachte, das sei enorm provokativ, wenn ich die Masturbationsszene aus Frühlingserwachen wähle. Das war es natürlich überhaupt nicht. Und aber wie gesagt, ich kannte auch nicht so viel
Theaterliteratur.
Man muss dazu sagen, man muss immer einen klassischen Monolog nehmen, da muss man einen modernen. Und bei den modernen Stücken gibt es nicht so viele Monologe. Das ist immer ein bisschen das Problem, ne? Und an Thomas Bernhard wollte ich mich aber nicht ranwagen. Das sind ja auch meist Rollen für etwas ältere Männer, die so eher im Abschluss ihres Lebens stehen. Also und dann ein modernes Stück zu finden, wo es eine junge Rolle gibt, also gibt es gar nicht so viele. Aber natürlich hätte ich mich besser ausgekannt, hätte ich vielleicht was anderes gewählt. Aber es war lustig.
Aber Sie glauben nicht, dass Sie heute ein guter Schauspieler hätten sein können?
Mich
oder
interessiert
so.
Das wahnsinnig. Ich liebe Schauspielerei und Schauspieler. Ich bin unglaublicher Fan von Schauspielerinnen und Schauspielern. Aber dann fängt man an, sich damit so ein bisschen zu identifizieren. Und ich glaube, das ist so der Denkfehler. Und das hat aber bei der Musik bei mir ganz gut funktioniert.
Ja.
Aber Schauspielerei ist doch eine andere Technik. Ich glaube, mir fehlt ein bisschen die Körperbeherrschung. Ich bin so ein bisschen linkisch und zu wenig, es hat vielleicht dann doch mehr mit Sport und fast Athletik oder sowas zu tun.
Sie haben sich in Freiburg für Germanistik und Kunstgeschichte eingeschrieben, dann später in Hamburg Jura studiert. Aber das haben Sie, glaube ich, schon vor dem ersten Examen an den Nagel gehängt.
Ja,
warum?
Ja. Ach, das ist eine interessante Fragestellung. Ich wusste eben wieder nicht so genau, was ich machen sollte, war immer ein großer Leser und deshalb lag Germanistik nah. Und ich habe mich auch immer für Kunst interessiert, hauptsächlich für zeitgenössische Kunst. Und weil das sozusagen mit der Popkultur auch zusammenging, es kam ja zu dieser Zeit viele Gründungen von Zeitschriften, die das miteinander verbunden haben. Zum Beispiel die Zeitschrift Texte zur Kunst, für die ich später dann auch geschrieben habe. Aber das waren Versuche, Popkultur, Underground, zeitgenössische Kunst, linke Theorie miteinander zu verbinden. Das fand ich enorm spannend. Und ich habe aber nicht, ich hatte überhaupt keinen Zugang zum Universitätssystem, akademischen System. Ich habe mich da nicht zurechtgefunden. Und eigentlich wollte ich immer Musik machen, aber die Möglichkeiten in Freiburg, der nächstgrößeren Stadt, wo ich dann studiert habe, waren da auch sehr begrenzt. Für mich war Hamburg ein Sehnsuchtsort, weil viele Musik zu der Zeit, die ich toll fand, aus Hamburg kam. Hamburg eine ganz ausgeprägte Bandmusikstadt ist, wo es auch ein sehr politisches Bewusstsein des Musizierens gab. Das hat mich sehr angezogen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, eigentlich mit dem Hintergedanken, Musik zu machen. Aber ich musste mich ja für irgendwas einschreiben an der Uni. Und es gab in Hamburg einen Studiengang, der hieß Jura 2. Der sozusagen der Versuch war, ein linkes, sehr soziologisch geprägtes Jurastudium zu etablieren, im Gegensatz zum normalen oder herkömmlichen Jurastudium. Das war so ein bisschen vielleicht die Idee, irgendwo muss man ja die ganzen RAF-Anwälte ausbilden und so. Nur das Problem erledigte sich dann irgendwann, da wurden die RAF-Anwälte auch nicht mehr gebraucht. Und aber ich habe das Studium nicht abgeschlossen, aber ich habe dort Jan Müller, meinen langjährigen Mitstreiter bei Tokotronic, unseren Bassisten, kennengelernt und über ihn Arne Zank und insofern hat es sich gelohnt.
Genau, das war dann 1993.
Ja,
Da wurde dann Tokotronic gegründet.
Genau.
Ja, wie haben Sie drei sich gefunden?
Also Jan und Arne kannten sich schon seit der Schulzeit und hatten schon in verschiedenen Bandformationen gespielt. Eine davon hieß Meine Eltern, eine andere hieß Punk Arsch. Und das waren Bands, die eigentlich ihre Vorliebe für deutschsprachige Punkmusik so ein bisschen auf eine Metaebene geholt haben. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Und die haben auch schon sehr früh angefangen, bevor sie einen Ton aufgenommen haben, wenn es überhaupt, da gibt es nur ganz wenige Aufnahmen dieser Bands, Aufkleber zu machen und so eine Art, also dieses ganze
Drumherum. Es ging erstmal ums Image, ja, und dieses, was wollen wir eigentlich für eine Band sein,
genau,
anstelle diese, einfach mal Musik zu machen.
Genau, genau. Und das ist, glaube ich, dieser etwas postmoderne Ansatz, der uns immer, in den wir reingeboren sind, der eben schon in den 80er Jahren als Kind, deshalb habe ich das so ausführlich geschildert, uns so interessiert hat, das Ganze drumherum, das Gesamtkunstwerk Popmusik ist eigentlich interessanter als die reine Musik. Und da haben wir uns ziemlich gefunden in dieser Begeisterung. Nur ich hatte ein bisschen andere musikalische Sozialisation als die. Ich habe mich da zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so für Punk interessiert, sondern eher für eine bestimmte Art von Pop, diskursiven Pop, zum Beispiel wie Bands wie die Go-Betweens aus Australien gemacht haben, die dann auch schon eine sehr referenzielle Art Musik aufzufassen gehabt haben. Gespickt mit Literaturverweisen oder auf Verweisen auf andere Bands und so weiter und so fort. Und aber wir haben uns da gefunden und ich habe dann die ersten Stücke auf Deutsch geschrieben, wobei ich einfach Stücke, die ich schon auf Englisch geschrieben habe, übersetzt habe.
Wieder rückübersetzt.
Rückübersetzt habe und dann hat das für uns irgendwie gut
also
funktioniert.
Also wollten die beiden anderen das unbedingt
ja,
auf Deutsch machen?
Ja, das war
oder?
So zu der Zeit in Hamburg eigentlich obligatorisch, weil es gab damals schon die ersten Bands der sogenannten Hamburger Schule, es gab schon die ersten Alben von Blumfeld, von die Sterne, von Bernd Begemann, der ein großer Einfluss war, von Die Brauthaut aufs Auge. Und das war einfach so, da gab es eigentlich gar keine Diskussion. Nur ich war eben mit dieser deutschsprachigen Musik nicht so vertraut und habe dann erst schon Zugang für mich finden müssen. Für mich wäre immer Englisch, also das wäre für mich selbstverständlich gewesen, dass Popmusik auf Englisch geschrieben werden muss. Und ausgehend von diesem Fantasie-Englisch, das ich als Kind in meine Songs verbastelt habe und... das war eben fast so ein Übersetzungsprozess dann, genau.
Sie haben ja tatsächlich auch schon, vielleicht war das leiser Protest gegen die Kollegen, diesen Song geschrieben, über Sex kann man nur auf Englisch singen.
Das stimmt.
Und da ist ja auch was dran.
Ja, ein bisschen altklug kommt es mir heute, kommt es mir mit dem Abstand vor, aber naja.
Ich weiß noch, wie beglückt ich war, als ich damals den Song Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit hörte, wie man so virtuos die zwei Eissorten Stracciatella und Nuss in einen Popsong unterbringen konnte. Das hat mich sehr begeistert ja. damals. Und ich las gerade im Philosophiestudium ein Buch von Arthur C. Dento, der ist Philosoph und Kunstkritiker, analytischer Philosoph, und das hat den schönen Titel Die Verklärung des Gewöhnlichen, The Transfiguration of the Commonplace. Und ich dachte, genau das ist, was in Tokotronic-Songs passiert. Also die Verklärung des Gewöhnlichen. Eissorten, Parkplätze, Wanduhren bekommen plötzlich eine Aura.
Das stimmt, ich kenne das Buch von Arthur C. Dento. Ja, ja, ja.
Ja, das hat mich sehr, das schoss so zusammen.
Ja.
Ich hörte Tokotronic zum ersten Mal und las dieses Buch und dachte, ja.
Ja, also es ist, glaube ich, schon altklug, aber wir sind doch Kinder dieser postmodernen Theorie und Kulturwissenschaft gewesen, vielleicht ohne es zu wissen. Und die Musik, die wir gehört haben, war es eben auch, oder sie war vielleicht sogar teilweise Vorläufer dieser Denkweise. Wenn Sie zum Beispiel an einen berühmten Song von Jonathan Richman denken, Ice Cream Man, da ist das schon angelegt, ein Lied über einen Eismann zu machen, statt ein Lied über sozusagen jetzt über die Jugendrevolte oder mit 28 Strophen, wie es Bob Dylan gemacht hätte, sondern eben Banalitäten. Das korrespondiert sicherlich auch so ein bisschen mit der Pop-Art von Andy Warhol, die ganz wichtig für die Popmusik auch war. Man kennt ja die Cover für Velvet Underground und die Rolling Stones und so. Also diese diese Schiene, das hatten wir vielleicht, ohne es jetzt genau studiert zu haben. Also Bücher wie das von Ihnen angesprochen, habe ich dann, glaube ich, später aus Interesse gelesen. Aber das hatte man so ein bisschen verinnerlicht und das fanden wir cool. Und das war,
das kam aber auch bei den Hörern in der Zeit einfach wahnsinnig gut an, muss ich sagen.
Das hat ja viele angesprochen. Ich glaube, es war überraschend.
Es war neu, es war überraschend, ja.
Ja.
Und viele haben sich da so absolut wiedergefunden, glaube ich.
Naja, es gab zu der Zeit eben noch nicht so viel deutschsprachige Musik oder Musik mit deutschen Texten. Und oft war sie von einer anderen Sprachlichkeit geprägt, wenn man zum Beispiel an die einstürzenden Neubauten denkt, die diese theaterhafte Sprache hatten, teilweise pathetisch, ins sehr schwarzromantische gehend. Die hätten nicht von Eissorten gesungen. Das hätte aus Blixer Bargelds Mund komisch gewirkt im schwarzen Anzug. War vielleicht auch eine Provokation oder unsererseits oder so, dass man sagt, man kann auch im vermeintlich Gewöhnlichen etwas Tiefes sehen.
Auch Nichtorte, also eher unspektakuläre Gegenden, kommen immer wieder in Ihren Songs vor, wie Unterführung oder Kreisverkehre, Parkplätze. Mhm. Was fasziniert Sie an diesen Nichtorten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Nichtorte gibt es in der Provinz, in der ich aufgewachsen bin, viel. Und ich bin immer viel alleine herumgelaufen und habe beim Herumlaufen schon als Kind, als Jugendlicher Selbstgespräche geführt und mich in diese Gesprächen, in diese Personen hineingeträumt, die ich gerne sein will. Popstars oder Künstler oder sonst eben was, Schauspieler. Und da kommt man doch viel an diesen Orten vorbei, durch diese Unterführung. Die haben ja natürlich auch was Bedrohliches teilweise, durch Kreisverkehre. Man sieht, wie sich die Landschaft verändert, wie sie zersiedelt wird. Auch als Kind, glaube ich, erlebt man das auch sehr intensiv als Jugendlicher. Und ich finde, das ist bis heute so geblieben. Ich halte mich oft an solchen Orten auf. Wenn sie vom Hotel zu einem Club gehen, die Clubs sind auch oft eher in der Peripherie von Städten angesiedelt. Ich versuche immer so viel wie möglich zu Fuß zu gehen. Und dann kommt man immer an solchen Orten vorbei, komischen Einkaufszentren, Parkplätzen, ja, so verlassenen Passagen oder so ähnlichen Orten. Und das hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Dann gibt es dieses berühmte Buch von Marc Augier, Orte und Nichtorte. Das habe ich dann später gelesen und das beschreibt das sehr gut, das Gefühl.
Tokotronic wurde dann schnell zum Aushängeschild für kluge deutsche Musik und die Texte wurden, wie gesagt, zu Slogans, die damals sogar in der FAZ, die öffentlich damals ein bisschen unterwandert war von Tokotronic-Fans, als Artikelüberschriften erschienen. Zum Beispiel für die Polunder, die du damals trugst, bin ich erst jetzt bereit, las ich damals. Und auch mit diesen Trainingsjacken und Kassenbrillen und Digitaluhren setzten sie ja auch modische Trends als Band. Hatten Sie mit diesem durchschlagenden Erfolg gerechnet irgendwie oder kam das überraschend?
Also ich glaube, es war schon eher ein Insider-Erfolg. Wir hatten als Band ja nie wirklich und haben es bis heute nicht wirklich einen kommerziellen, durchschlagenden Massenerfolg, wie andere Bands das hatten, zum Beispiel Tokyo Hotel. Nur als Beispiel jetzt. Und das ist bis heute so geblieben. Wir sind für die Nische, in der wir sind, sehr, sehr groß, aber wir sind schon in so einer gewissen Nische. Das ist auch eigentlich ganz schön, weil man das Gefühl hat, man kann einfach machen, was man will. Für unsere damalige Welt, die eben sozusagen nur aus den vier Wänden unseres kleinen Proberaums in so einem ehemaligen Bunker in Hamburg-Eimsbüttel bestand, war das aber natürlich ein Wahnsinnserfolg, dass man überhaupt von der Außenwelt wahrgenommen wird und dass Artikel über einen geschrieben werden und dass Leute zu den Konzerten kommen. Das war teilweise auch ein bisschen überfordernd, weil wir noch sehr in dieser, ja, unserer komischen Privatkosmos gefangen waren, sehr, sehr widersprüchlich und andererseits aber eben alles daran gesetzt haben, so ein Image für die Außenwelt zu kreieren. Also, ja.
Also es ging schon etwas auf, die Rechnung dann.
Die Rechnung ging auf, aber man muss fairerweise sagen, es hielt sich auch in Grenzen.
Ist aber doch auch, glaube ich, ganz schön so,
ja,
oder?
Ja, das ist ganz schön. Ja, ja, genau. Das ist ganz schön.
Ja, es gibt wie bei jeder guten Band ganz unterschiedliche Phasen von Tokotronic. Es gab die Slogans, es gab das eher Fantastische, das Verrätselte, das Märchenhafte, das Ironisch-Agitatorische, nenne ich es mal. Das letzte Album, Die Unendlichkeit, Das geht so in eine autobiografische Rückschau. War das jetzt so mal an der Zeit nach 25 Jahren, das so zu machen?
Ja, das haben Sie sehr schön erkannt. Man muss durch verschiedene Phasen gehen. Das finde ich ganz wichtig, dass es eine Entwicklung gibt. Es bleibt ohnehin sehr viel gleich. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich mag auch den Aspekt der Wiederholung bei Rockmusik. Man spielt immer die gleichen Songs, das ist ritualisiert. Man kommt in eine neue Stadt, dann baut man auf, dann spielt man das Konzert und so weiter. Das finde ich eigentlich alles ganz schön. Aber natürlich braucht es auch eine Veränderung und eine Entwicklung. Und man braucht vielleicht alle paar Jahre für sich selber, oder das, vielleicht passiert das auch unwillkürlich, einen neuen Blickwinkel. Und das Autobiografische hat mich enorm interessiert seit ein paar Jahren, weil ich durch das Aufkommen der autobiografischen und autofiktionalen Literatur wieder Spaß hatte an literarischen Texten, den ich lange Zeit nicht hatte, weil ich mich hauptsächlich auf theoretische Texte gestürzt habe, als auch als Referenz und ja überhaupt als Leser. Aber eben vor ein paar Jahren habe ich, das ist ja mittlerweile ein Trend, diese autobiografischen Texte entdeckt, vor allem den leider nicht so bekannten Autor Peter Kurzeck, ein Autor aus Nordhessen, der ein wundervolles Buch geschrieben hat, das heißt Vorabend. Und das Teil eines großen Romanzyklus ist, der das alte Jahrhundert heißt. Und er versucht hat, sozusagen sein Leben, aber jeden Tag davon und seine Umgebung und die Welt, in der er lebt und die Geografie und alle anderen Menschen und überhaupt alles aufzuschreiben und jede Sekunde. Also es ist eigentlich ein unglaublich hysterisches Unterfangen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Das ist noch vor Knausgard.
Ja.
Ein ganz ähnliches, aber noch
deutlich vor Knausgard.
Deutlich vor Knausgard. Ja. Viel verrückteres Unternehmen.
Ja. Und hat Sie das speziell für das Album auch und Ihr Buch inspiriert?
Ja, muss ich sagen. Also, das fand ich faszinierend. Dann kamen nach und nach andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen in diesem Bereich dazu. Ne, man müsste an Annie Ernaux natürlich denken, die jetzt auch zuletzt in Deutschland sehr populär geworden ist. Und Didier Eribons Rückkehr nach Reims, was ich auch alles nicht, finde ich vielleicht alles nicht hundertprozentig gelungen oder so, aber der Ansatz, den fand ich faszinierend über Kindheit und über die Erlebnisse der Kindheit und wie sie sozusagen die Gegenwart und das heutige Denken eines Menschen bestimmen. Das finde ich interessant. Ich bin vielleicht eher Genealoge als Utopist. Und deshalb fasziniert mich das.
Was Sie ja auch als Leser sehr fasziniert hat oder immer noch tut, ist die Epoche von Symbolismus und Décadence. Das kommt natürlich in früheren Alben besonders stark hervor, aber das taucht immer wieder auf. Also pure Vernunft darf niemals siegen. Oder es heißt in This Boy's Tokotronic, ein Scherz im Labyrinth der Unvernunft macht uns gesund. Also das surreale Träume, Zustände von Ekstase und Hysterie, das zieht sie auch an und das spielt auch in ihren Songs immer wieder eine große Rolle, oder?
Ja, weil das ein popkultureller Topos ist. Wenn Sie eine Figur wie zum Beispiel Charles Baudelaire nehmen, das ist eigentlich als Dandy der erste Popstar und er korrespondiert eigentlich mit den Popfiguren, mit denen ich groß geworden bin und die für mich so wichtig war, wo wir, um den Kreis zum Anfang des Gesprächs
David
zu schließen.
Bowie wahrscheinlich.
Zum Beispiel
ganz
David
extrem,
Bowie, ja. Oder Iggy Pop oder ähnliche Figuren, genau. Dann hat Baudelaire etwas geschafft, das über die schwarze Romantik in die Popkultur eingesickert ist, nämlich eine Verklärung der Figur des Satans. Vor allem in seinem berühmten Gedicht Les Litanies du Satan. Satan als eine Figur zu erschaffen, vielleicht angelehnt an einen bestimmten Rebellentyp bei Lord Byron oder an eine bestimmte Satansdarstellung, auch schon bei Milton oder so. Satan als jemanden zu schildern, der aufbegehrt gegen die väterliche, gottväterliche Allmacht und Disziplin oder Stärke und der aus dieser beleidigten, gefallenen, schwachen Position heraus Mitleid für all die gefallenen Außenseiter, Säufer, Drogensüchtigen, randständigen Existenzen der Gesellschaft aufbringen kann. Und deshalb ist der Kehrreim des Gedichts von Baudelaire, die Satanslitaneien, immer: O Satan, erbarme dich auch meiner tiefen Qualen. Und das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert. Und alle, das ist die Quintessenz der Popkultur, die sozusagen aus dieser Außenseiter-Rebellen-Position kommt. Und deshalb ist das nach wie vor, spielt das für mich eine ganz starke Rolle.
Gegen den Strich heißt auch ein Song von Tokotronic. Das ist der deutsche Titel des Romans A Rebours von Joris Karl-Louis-Mons aus dem Jahr 1884. Ein Schlüsselwerk des Ästhetizismus. Was begeistert Sie an Louis-Mons?
Ja, es ist eine ganz ähnliche Sache. Ja. Louis-Mons ist natürlich auch, das ist der ultimative Dandy und der ultimative, es ist eine Existenz, die nicht nützlich für die Gesellschaft ist. Und deshalb ist es interessant für Rockmusiker. Pete Doherty zum Beispiel ist so eine Verkörperung dieses Typs. Er hat auch ein Stück geschrieben, der hat den französischen Titel A Rebours für eins seiner Songs genommen. Auf Englisch heißt das Buch Against Nature, aber A Rebours hat für Pete Doherty schön gepasst. Also es gibt eines von ihm und es gibt eines von uns, wir haben den deutschen Titel.
Weil in der Literaturwissenschaft oder heute ist er unter den jüngeren Lesern, glaube ich, nicht mehr so bekannt, aber er kommt durch die Popkultur gerade wieder rein. Irgendwie.
Ja, also ist eine bestimmte Art von Selbststilisierung als, ich weiß, hat da seine Grundlagen. Es gibt ja dann noch den Fortsetzungsroman Là-bas, tief unten von Louis-Mons, wo sozusagen der Held in die Bänne des Satanismus gerät. Da sind wir wieder bei diesem baudelaireschen Satanismus, der als ein ganz krasses Gegenbild zum natürlich sehr, sehr katholisch geprägten, konservativen Frankreich. Und das ist interessant für Typen wie uns.
Ja. Und Marcel Proust, um das jetzt noch zu vervollständigen, der spielt auch eine wichtige Rolle. Immerhin haben Sie ein ganzes Album Nach der verlorenen Zeit genannt, aber schon ein frühes Album.
Weil ich glaube, dass Musik wahnsinnig viel mit Erinnerungen zu tun hat. Und Marcel Proust beschreibt es ja neben der berühmten Madeleine, die Memoire involontaire, die unwillkürliche Erinnerung auslöst durch den Geschmack. Wenn man sie in den Tee tunkt und dann isst, gibt es ja ganze Kapitel, die sich um die Musik drehen. In dem Fall ist es ein Thema des fiktiven Komponisten Vinteuil, das immer wieder leitmotivisch auf der Suche nach der verlorenen Zeit vorkommt und das eben Erinnerungen auslöst, auch wenn man nicht bewusst an sie denkt. Und das ist natürlich die Kraft der Musik. Jeder kennt das. Man fährt im Taxi und es kommt ein Lied im Radio, was man in seiner Jugend gehört hat oder ja, das den Soundtrack zum eigenen Leben geliefert hat oder zum Lieben natürlich auch. Und man verfällt in eine gewisse Sentimentalität. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, ist eigentlich immer ein sehr schöner Moment. Das hat eigentlich Proust als erster erkannt und deshalb finde ich, ist er auch sehr wichtig für Popmusik.
Neben Büchern haben Sie, Sie haben es gerade vorhin schon selber erwähnt, ist es auch die zeitgenössische Kunst, der Sie viel Zeit widmen. Sie schreiben regelmäßig für Texte zur Kunst und eine wichtige Mentorin für Sie ist die Künstlerin Cosima von Bohnen, der Sie auch in Ihrem Buch einen Text widmen. Es gibt wohl kaum einen Menschen, der in den letzten 20 Jahren einen größeren Einfluss auf mich hatte, schreiben Sie da. Inwiefern?
Ja, sie ist eine exzellente Künstlerin, mit deren Werk ich mich viel auseinandergesetzt habe. Und ich hatte dann das große Glück, sie kennenzulernen mit, ich glaube so Ende 20, Anfang 30. Und wir haben sehr, sehr viel miteinander erlebt. Und das wollte ich in diesem Buch Abschnitt über sie zurückgeben. Es ist ja ein Buch, was sehr stark auch um das Alleinsein kreist, manchmal auch um Gefühle der Einsamkeit. Ich habe die Selbstgespräche angesprochen, es geht ums Umherwandern an diesen Nichtorten und so, aber es ist kein Einzelkämpferbuch. Es gibt immer Leute, die einen begleiten und mit denen man im Austausch steht und diese Leute wollte ich in dem Buch auch vorkommen lassen. Und dazu gehört auf jeden Fall Cosima, weil wir einfach viel miteinander gemacht haben und sie einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich hatte. Sie ist so ein bisschen, hat so eine Mischung aus Freundin und Mentorin, eine sehr starke Persönlichkeit.
Haben Sie die zeitgenössische Kunst durch Sie auch erstmal so richtig entdeckt oder war das
das ist so die Kunst, die zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich mit zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen, auch gerade so ihre ersten Erfolge klingt blöd, aber so Cosima hatte da so auch so ihre ersten Ausstellungen, konnte so sehen, wie sie bekannter wurde und wie sie und viele andere Künstlerinnen aus dieser Generation sind mir einfach sehr, sehr nah. Mike Kelly wäre auch zu nennen, der leider jüngst verstorben ist, oder Leute wie Jutta Köther oder Kai Althoff oder so, das sind auch Leute, die deren Kunst auch viel mit Popkultur und Popmusik zu tun hatte. Cosima hat ja sehr viel mit Musikern wie Justus Könke zum Beispiel oder Moritz von Oswald zusammengearbeitet. Und Mike Kelly, sozusagen den Übervater dieser Art von Kunst zu nennen, hat selber in Bands gespielt, Destroy All Monsters, mit Musikern aus dem Stooges-Umfeld. Also das ist diese Art von Kunst, die sich so verzahnt mit Film, Popkultur und so weiter, die mich immer interessiert hat.
Und ist es immer noch genau diese Richtung, die Sie interessiert, oder gibt es inzwischen auch andere Sachen, die Sie entdecken für sich?
Ja, die Kunst hat sich ein bisschen gewandelt, ist in letzter Zeit sehr stark verbunden mit der digitalen Kultur. Und da muss ich sagen, bin ich nicht so firm. Ich bin schon eher, ich bin kein Digital Native, muss ich zugeben. Und das ist mir manchmal etwas fremd. Ja, das ist eine Generationssache, da kann man nichts machen.
Die Kunst- und Kulturszene wird inzwischen immer häufiger von der rechtspopulistischen AfD angegriffen, die ihre ganz eigene Kulturpolitik verfolgt. Theater, die sich zum Beispiel gegen Rassismus engagieren, werden verklagt, Inszenierungen werden gestört, Subventionskürzungen werden gefordert und in Baden-Württemberg wollten AfD-Politiker jetzt vom Kunstministerium wissen, wie viele der Künstler an den staatlichen Kulturbetrieben Ausländer sind. Wie verfolgen Sie diese Entwicklung gerade?
Naja, ich kriege das durch die Medien mit und mit sehr viel Besorgnis. Teilweise erfährt man darüber natürlich auch von Leuten, die unmittelbar betroffen sind, an Theatern, aber auch im akademischen Bereich zum Beispiel. Also der ganze Bereich der Geschlechterforschung oder so ist ja das sozusagen das Hauptangriffsziel dieser Leute. Und ich glaube, auf den akademischen Bereich haben sie auch am allereinfachsten Zugriff durch Gremien und so weiter. Ich kenne mich jetzt in diesen institutionellen Bereichen nicht so aus, aber das scheint mir sehr, sehr gefährlich zu sein. Also Lehre und natürlich das Kulturleben und Theater. Ja, was soll man sagen? Es ist es ist gefährlich und man muss sich dagegen positionieren und stellen. Und was kann man tun als selber Kulturschaffender, Band, Musiker, Schreibender? Man kann an Konzerten teilnehmen. Zum Beispiel gab es jetzt vor ein paar Wochen ein großes Konzert in Chemnitz, Kosmos Chemnitz.
Wir bleiben viele.
Das sind solche Dinge, die man machen kann, die man unterstützen kann, wo man Statements abgeben kann. Man kann natürlich auch in Interview-Statements abgeben. Man kann Bewegungen wie Hashtag unteilbar unterstützen. Das habe ich auch getan, gespielt bei der großen Veranstaltung Abschlusskundgebung an der Siegessäule letztes Jahr. Das ist es, was man tun kann. Und das ist mir auch wichtig und uns als Band auch wichtig. Aber natürlich bleibt doch auch ein Gefühl, und das gibt einem auch viel Hoffnung. Ich glaube, dass Hoffnung auch ein Begriff ist, den man für sich verwenden muss, wo man sagen muss, diese sozialen Bewegungen generieren auch Hoffnung und man kann auch viel Dankbarkeit zurückgeben an Leute, die sich zivilgesellschaftlich engagieren. Aber es bleibt natürlich nichtsdestotrotz das Gefühl einer gewissen Ohnmacht und bei mir dann auch oft Sprachlosigkeit. Was sich dahin artikuliert, dass ich ihm sage, was soll man sagen?
Ja, das geht ja vielen so. Aber man hat schon das Gefühl, dass vielleicht jetzt eine Zeit kommt, in der man wieder sehr laut kämpfen muss für alles das, wofür eine offene und freie Gesellschaft steht.
Ja, ich stimme unumwunden zu. Ich sehe das ganz genauso. Das muss man, auf jeden Fall.
Zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch über Kalk sprechen. Ich habe in Ihrem Buch aus dem Dachsbau die schöne Wortschöpfung Kalkpanik gelesen. Das heißt, Sie müssen fast zwanghaft Kalkflecken in Ihrer Wohnung entfernen. Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Sie kommen vom Konzert nach Hause und das Erste, was Sie machen, ist die Chromteile im Bad polieren.
Kann schon passieren, ja. selbst wenn man angetrunken ist oder vielleicht gerade dann, man hat dann so ein in sich eingeschrieben schon so ein gewisses Schuldgefühl und dann muss man Buße tun, indem man den Kalk entfernt. Und das ist natürlich auch eine ganz schöne Metapher, ne? Kalk ist ein tolles Wort und natürlich, wir alle kennen die Verkalkung, die sozusagen innerlich und äußerlich stattfinden kann. Und der sollte man doch vorbeugen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Dirk von Lutzow.